Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo und schönen guten Nachmittag. Willkommen zur Plattform. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Hier um 16 Uhr heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und wir haben heute wieder ein interessantes, spannendes Thema und eigentlich auch einen Tipp, möchte ich fast sagen, für die Zeit um Weihnachten, denn wir sprechen heute ja mit den Gästen vom Forum Migration verbindet, eine Ausstellung Koffergeschichten, und das Ganze ist beheimatet im Ulmer Donauschwäbischen Zentralmuseum. Also ja, gleich mehrere Stichworte, die ich hier gebracht habe, wo wir auch gleich eine Stunde ausführlich drüber sprechen. Und zwar sprechen wir mit meinen Studiogästen, die heute hier bei uns im Studio mir gegenüber stehen. Und das sind zum einen die Christina Gulde. Christina, hallo, herzlich willkommen hier bei uns im Radio. Ihr sagt dann gleich im Einzelnen, was ihr macht und wieder der Bezug zum Thema ist. Dann die Tine Mehls. Tine, ebenso schön, dass du da bist. Des Weiteren die Rita, also habe ich den Namen nämlich auch gesagt, genau, ja. Des Weiteren die Rita Siegmund. Ebenso herzlich willkommen dir hier bei uns im Radio. Und die Angela Di Napoli heißt es, wenn ich das richtig lese. Auch du herzlich willkommen hier bei uns heute Nachmittag. Und ja, jetzt habe ich schon wieder relativ viel gesprochen. Ich würde sagen, wie wir es immer machen, wir machen eine kurze Vorstellrunde. Erzählt einfach ganz kurz, wer ihr seid, was ihr macht, wie ihr zu dem Thema Migration verbindet, zu dem Forum gekommen seid. Vielleicht, ob ihr da jetzt fest angestellt seid, ob ihr da jetzt bloß ehrenamtlich tätig seid oder irgendwie einen Beitrag liefert. Einfach kurz, dass die Hörer wissen, wer da heute zu welcher Funktion oder mit welcher Funktion bei mir im Studio ist. Einfach alles, was ihr denkt, dass die Hörer über euch wissen müssten, und das in Kürze. Wer mag anfangen? Machen wir vielleicht reihenfolgemäßig einfach mal durch, oder es fängt an. Ja, okay, Christina.
Ja, mein Name ist Christina Gulde. Ich bin seit Juli diesen Jahres am Donauschwäbischen Zentralmuseum Mitarbeiterin. Also noch gar nicht so lang, aber schon voll dabei. Ich koordiniere am DZM das Projekt Kulturelle Vielfalt im Donauraum. Das ist ein Projekt mit einem Schwerpunkt im Bereich kulturelle Bildung. Und das läuft für 3,5 Jahre. Und ein wichtiges Ziel, ein Aspekt dieses Projekts ist es, dass wir die interkulturelle Öffnung unseres Hauses rund um den Themenkomplex Migrationsgeschichten weiter voranbringen, verstärken. Und so bin ich zum Forum Migration verbindet gekommen, sozusagen die Verbindung zum Museum, die Gruppenmoderatorin vom Museum in diesem Forum. Aber das Forum gibt es schon länger, als ich am DZM bin. Mhm.
Ich bin Tine Mehls, hauptberuflich Geschichtenerzählerin und leite aber auch Schreibwerkstätten. Und so bin ich zur Gruppe gekommen, zur Gruppe Migration verbindet, da wir dort die Koffergeschichten gemeinsam geschrieben haben. Diese Koffergeschichten wurden zuerst auf einer Internetseite in Ulm verbreitet. Da kommen wir später noch zu, was es damit auf sich hat. Und jetzt sind sie Teil einer Ausstellung geworden.
Mhm. Ja, dann der Marc Weidemann, Rita oder Anschuria? Rita.
Ja. Mein Name ist Rita Siegmund. Ich bin freie Mitarbeiterin beim Donauschwäbischen Zentralmuseum seit seinem Bestehen und habe vor allem in der Kinderpädagogik, bei den Jugendcamps und ähnlichen Geschichten mitgemacht und bin bei diesem letzten Projekt Migration verbindet auch zu dieser Gruppe gestoßen. Mache fasziniert mit und habe vor, da weiter mitzuschaffen.
Ja.
Mein Name ist Anzuria Di Napoli. Ich bin auch mit dieser Koffergeschichte dabei. Vor 2 Jahren oder 3 Jahren habe ich auch 2 andere Projekte mit Donauschwäbische Museum mitgemacht. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt diese Ausstellung, das ist das Höhepunkt, sagen wir das. Und ich freue mich, dass ich dabei bin.
Ja, ihr habt schon gesagt, das Donauschwäbische Zentralmuseum, wir haben gesagt, glaube ich, auch schon ein bisschen durchblicken lassen, das gibt es schon eine ganze Weile. Vielleicht versuchen wir da mal mit dem Einstieg zu erzählen, seit wann gibt es das, wo ist das überhaupt, wer ist da Träger, was gibt es da zu sehen. Also das war vielleicht so ein bisschen den Weg dahin, quasi dann in Richtung zu dem Forum, einfach mal bahnen, indem wir kurz zum Museum allgemein vielleicht was berichten. Wer möchte?
Ja, kann ich gerne machen. Also das Donauschwäbische Zentralmuseum gibt es seit 2000. Das heißt, wir haben demnächst 20-jähriges Jubiläum und frischen uns im Zuge dieses Jubiläums sozusagen auch sukzessiv auf. Wir arbeiten gerade an der Neukonzeption und möchten 2021 in neuem Gewand erstrahlen. Aktuell findet man uns aber immer noch, und man wird uns auch weiter dort finden, in der Schillerstraße 1. Mhm. Das ist hinten beim Roxy in der oberen Donaubastion. Immer Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr. Und das Donauschwäbische Zentralmuseum, ja, wie man am Namen, denke ich, schon erkennen kann, es geht um die Donauschwaben in diesem Museum. Die Donauschwaben sind eine deutsche Minderheit in Südosteuropa. Vor ja, 300 Jahren sind Menschen aus dem deutschen Südwesten ausgewandert, die Donau entlang nach Südosteuropa ins damalige Königreich Ungarn und haben sich dort in verschiedenen Gebieten niedergelassen. Und diese Auswanderer und auch ihre Nachfahren heute noch bezeichnen wir als Donauschwaben. In den Siedlungsgebieten der Donauschwaben, zum Beispiel Batschka, Banat, Schwäbische Türkei, hat sich viel getan über die Jahrhunderte. Wenn man jetzt heute auf die Karte guckt, sieht es ganz anders aus. Die Siedlungsgebiete, historischen Siedlungsgebiete der Donauschwaben liegen nicht mehr nur im Königreich Ungarn, sondern verteilen sich heute auf Rumänien, Serbien, Kroatien und Ungarn. Und bei den Donauschwaben immer ganz wichtig in ihrer Geschichte, in ihrer Kultur, es ist nicht nur eine Migrationsbewegung in eine Richtung, nicht nur die Donau hinab nach Südosteuropa, sondern in der Folge des Zweiten Weltkrieges ist sozusagen auch eine Migrationsbewegung wieder nach Westen, ja, erzwungen worden. Viele Donauschwaben haben Vertreibung, Flucht, aber auch Unterdrückung erfahren. Und so kann man sagen, dass die Donauschwaben heute eigentlich überwiegend nicht mehr in diesen historischen Siedlungsgebieten leben, sondern viele in Deutschland, in Österreich, aber auch Kanada, Brasilien und in den USA. Und das Donauschwäbische Zentralmuseum ist eben das, ja, wie soll ich sagen, zentrale Haus oder eins der wenigen zentralen Häusern zu dieser Gruppe. Und es ist deswegen in Ulm angesiedelt, weil die Donauschwaben eigentlich Ulm als ihre Stadt betrachten, weil viele von den Auswanderern vor 300 Jahren hier in Ulm die sogenannten Ulmer Schachteln bestiegen haben und damit eben in die neue Heimat gefahren sind.
Also Ulm hat schon in Bezug auf Historie und auf die Donau dann doch schon erheblich irgendwo eine Bedeutung, können wir sagen. Gibt ja auch nebenbei im Sommer immer das Donaufest. Sind wir jetzt, was das angeht, dann ja und auch das Museum was Besonderes oder gibt es das an anderen Orten entlang der Donau auch, also Museen oder irgendwelche Events vergleichbar oder ist das nur bei uns in Ulm oder in der Form in Ulm so ausgeprägt? Wie ist das eigentlich?
Also es gibt das Donauschwäbische Zentralmuseum ist eigentlich schon was Besonderes. Es gibt natürlich entlang der Donau in den Siedlungsgebieten immer wieder auch Museen, die mit der Geschichte sozusagen agieren oder auch Heimatstuben. Die sind aber oft auf die einzelnen Gruppen der Donauschwaben dann eher bezogen, zum Beispiel die Banater Schwaben. So komplett gibt es das hauptsächlich eben in Ulm. Und man muss sagen, das Donauschwäbische Zentralmuseum ist auch eine geförderte Einrichtung von Bund, Land Baden-Württemberg und der Stadt Ulm. Das ist eine Stiftung als Rechtsform. Also da steht schon auch einiges dahinter an Förderung, aber auch an Bedeutung und Auftrag.
Wie viele Menschen arbeiten denn dort zum einen als, was weiß ich, wissenschaftlicher Bearbeiter, als Aufpasser, als alles, was man so, was weiß ich, betriebswirtschaftlicher irgendwo im Hintergrund, Menschen, wie viele Menschen sind da beschäftigt oder wirken denn damit?
Also wir haben, jetzt muss ich kurz überlegen, mit unseren Bundesfreiwilligendienstleistern sind wir 12 mit der Kulturreferentin für den Donauraum auch dabei, sozusagen in der, wir nennen das immer die Verwaltung ist aber sozusagen räumlich zu sehen, da ist mehr als nur Verwaltung, da sind auch die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, ich als Projektkoordinatorin, aber auch die Sekretärin, der Museumstechniker, das sind sozusagen die 11. Dann gibt es noch natürlich eine festangestellte Kassenkraft und dazu kommen die Aufsichten und nicht zu vergessen unsere Führungskräfte und die Museumspädagogen, die dann auf Honorarbasis dazukommen, aber auch Ehrenamtliche, die bei uns im Textildepot mitarbeiten. Und natürlich, ich denke, das Forum Migration verbindet, darf man auch nicht vergessen, das sind auch Ehrenamtliche, genau, also so in der Größenordnung.
Das heißt, das ist so die feste Crew, die eigentlich so das Donau, das Museum, das Donau-Schwäbische Zentralmuseum ja lenkt und im Leben hält. Und jetzt in den einzelnen, sagen wir mal, Foren, so wie ihr jetzt das eins begreift oder was man sagen kann, was im Content dieses Museums an Aktivität entfaltet wird, sind immer noch mal andere Menschen dann auch mit befasst. Und das ist dann eben themen- oder programmspezifisch, dass da noch jemand mitwirkt.
Genau, also auch zum Beispiel haben wir eine Theaterführung, wo dann noch externe Schauspieler mitführen. Wir haben auch Kooperationen mit Schulen, je nachdem, aber es ist eben einmal diese feste Crew, die Ausstellungen und Veranstaltungsprogramm plant, entwickelt, managt und dann eben noch je nach Kooperation kommen noch Leute dazu.
Ja, Museum ist bestimmt auch irgendwo im Internet zu finden, beziehungsweise ihr habt bestimmt irgendwo eine Website parat, die wir auch kurz sagen können, so dass die Hörer, die uns jetzt vielleicht zuhören, auch sich schon mal ein Bild von den Dingen machen können.
Natürlich, dzm-museum.de, das ist die Website. Wir sind auch auf Facebook und Instagram zu finden, wenn man da das DZM Ulm, Donauschwäbisches Zentralmuseum eingibt, dann sind wir da gut zu finden.
Sehr schön. Wie viel Fläche habt ihr eigentlich ungefähr? Das sind, glaube ich, 2 oder 3 Stockwerke. Habt ihr das so eine grobe Orientierung? Wie groß? Weil das ist schon relativ groß. Ich entsinne mich, dass ich da, um das alles mal zu besichtigen, doch eine gewisse Zeit da drin verbracht habe. Also ganz klein ist es nicht.
Nein, im Gegenteil. Also wir haben für die Dauerausstellung haben wir aktuell sind es noch 26 Räume zur Geschichte der Donauschwaben. Das klingt unheimlich viel. Es sind ungefähr 1500 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Ich würde ganz ehrlich sagen, es ist ein Museum zum Wiederkommen.
Schön. Ihr habt ja dann auch immer wechselnd, also sagen wir anders formuliert, ihr habt einen bestimmten Bestandteil, der ist fix, der ist glaube ich immer drin und dann 20-30% Fläche, die dann eben immer sich wieder verändern. Das heißt dann auch einladen, nach einer gewissen Zeit wiederzukommen. Und kann man sagen, dass das aktuelle Thema, also Vormigration verbindet, Ausstellung und Koffergeschichten eben auch eben gerade ein so aktuelles Thema ist, was man eben von befristeten Zeitraum besichtigen kann. Kann man so erklären, oder?
Ja, die Ausstellung Koffergeschichten ist eine Ausstellung in der Ausstellung, weil sie ist in die Dauerausstellung integriert und ist noch bis Mai zu sehen.
Bis Mai. Und genau, ab wann ist die jetzt schon?
15. Mai.
Ja,
das sind 17. 17. Mai. Also, Internationaler Museumstag ist das.
Ja, okay. Also rund ein halbes Jahr. Das heißt, ich nehme an, sie ist jetzt schon am Laufen. Man kann jetzt schon rein. Also wer jetzt morgen gucken möchte, der kann durchaus zu euch kommen. Das ist schon alles am Laufen, schon alles vorhanden. Ja. Gut, also mit dem Forum jetzt nochmal nachgefragt, wir haben ja gerade gelernt, es gibt dann immer bestimmte Aktivitäten, bestimmte Gruppen und dieses Forum wird dann von euch zweien, also Christina und Tine, so quasi gruppenmoderiert, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist ja die angekündigt als Gruppenmoderatorin. Jetzt fragt ihr natürlich, was wird da moderiert? Also ich habe schon verstanden, du liest Geschichten, also Moderation, ich bin Moderator im Radio, okay. Gut, was moderiert denn die Ausstellungsgegenstände oder die Menschen, die da gesprochen und mitgewirkt haben, vielleicht erklärt mal so ganz kurz, wie man sich das also vorstellen muss, warum das auch Forum, ja, Forum ist irgendwie ein Treffpunkt, ja, irgendein Diskussionspunkt und wahrscheinlich eine Ausstellung, wie man sich das vorstellen muss, also verstanden habe ich schon, Ausstellung in der Ausstellung und Koffergeschichten gibt es. Okay, gut. Genau. Versuchen wir einfach mal uns zu nähern, wie sich das so aus...
Das muss ja erst mal entstehen, genau. Weil das Forum gab es ja schon vor der Ausstellung und das Forum hat schon mehrere Ausstellungen und kleinere Projekte vor dieser Ausstellung auch gehabt. Und dieses Forum, ja, wir moderieren es insofern, dass wir uns gemeinsam treffen. Christina und ich organisieren diese Treffen einmal im Monat. Vor Eröffnung der Ausstellung war es deutlich öfter. Wir überlegen uns mit allen Teilnehmern der Gruppe gemeinsam, was möchten wir denn als nächstes größeres Projekt zusammen machen, sind dann eben auch auf die Ausstellung der Koffergeschichten gekommen und haben überlegt, was könnten wir denn zeigen. Dazu mussten die Koffergeschichten entstehen und geschrieben werden und verschiedene Ausstellungsobjekte sind gefunden worden. Ja, was haben wir noch alles gemacht? Wir haben Mitmischstationen entwickelt, sodass die Besucher in der Ausstellung auch selber aktiv werden können, dass nicht nur wir zeigen, was wir machen, sondern dass auch jeder Teil der Ausstellung werden kann und sich dort auch verewigen kann. Wir haben nämlich zum Beispiel ein mitwachsendes Kochbuch, da können die Lieblingsrezepte hinterlassen werden oder es gibt einen Fluchtkoffer, in dem man selber einmal packen kann und schauen, was würde ich mitnehmen, wenn ich flüchten müsste. Denn die Koffergeschichten sind auch Teil der Ausstellung, natürlich sind die Grundlage, aber sie erzählen auch die einzelnen Geschichten der Teilnehmer, warum und wie sie nach Ulm gekommen sind, welche Erfahrungen sie mitgebracht haben. Und das erzählen sie nicht aus ihrer eigenen Perspektive, sondern aus der Perspektive eines Gegenstandes aus ihrem Koffer. Das heißt,
das können wir
manchmal spricht es dann, also die Reisetasche berichtet dann oder ein Gegenstand.
Okay,
ja. Und das sind dann die Koffergeschichten.
Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, so langsam ist es verständlich, was ihr da genau macht. Wer hat denn irgendwo mal sich dieses Thema überlegt? Also wie kommt man dazu, dass so eine Gruppe oder so ein Forum das macht? Gibt es da irgendjemand, der das vorschlägt und dann irgendwann abgestimmt aus 5 verschiedenen Themen? Wird dann beschlossen, das machen wir und das nächste machen wir vielleicht dann anschließend oder im nächsten Jahr. Also wie findet ihr euch oder wie kommt es dann zu einer Schlussfassung, sage ich mal, für so ein Thema?
Also bevor Christina dabei war, war die Leni Perenchewitsch auch Moderatorin der Gruppe und sie hatte eine der Ideen jetzt für die Koffergeschichtenausstellung. Mit ihr gemeinsam habe ich das dann weiterentwickelt und mit Leben erfüllt, mit allen Teilnehmern gemeinsam.
Ja.
Und jetzt setzen sich Christina und ich zusammen, überlegen, was es so an Möglichkeiten gibt und wie es dann wirklich umgesetzt wird, wird dann auch wieder von der Gruppe gemeinsam entschieden.
Also das ist uns auch ganz wichtig. Tine und ich überlegen zwar im Vorfeld, aber uns ist sehr wichtig, dass alle Teilnehmerinnen wirklich auch ihre eigenen Ideen einbringen. Und es kann dann schon mal sein, dass Tine und ich uns ein Projekt überlegt haben und in der Gruppe dann was anderes als Vorschlag kommt und wir das alle viel toller finden und viel besser. Uns ist wirklich wichtig, dass die Gruppe eine Stimme hat und das nicht von uns von oben nach unten gemacht wird, moderiert wird, sondern dass wir eigentlich eine Gruppe sind, in der jede Stimme gleich viel zählt. Tine und ich machen organisatorische Sachen und bereiten eben die Treffen vor, aber Ideen, Inhalte, das kommt alles aus der Gruppe.
Ja, gut. Dann haben wir schon ein bisschen auch eure Rolle verstanden, was ihr moderiert, was ihr macht. Dann natürlich, ja, Rita und Anzuja, dann müssen wir auch vielleicht doch erklären, was genau jetzt eure Rolle in dem Forum ist, ob ihr, wie ihr da mitgestaltet, ob ihr da auch einfach mitsprecht oder auch Koffergeschichten ausdenkt.
Wie schon gesagt, bin ich erst bei diesem Projekt zu der Gruppe gestoßen und war sofort begeistert von den Ideen. Die Ideen standen eigentlich alle schon. Ich habe mich da richtig gehend eingeklinkt und auf Anhieb in der Gruppe wohlgefühlt und angenommen gefühlt und ganz viele neue Sachen erfahren. Das Ganze war so, dass ich die Koffergeschichten der anderen dann schon gelesen habe und meine Koffergeschichte dann einfach beigesteuert habe. So ging das dann halt auch bei den anderen Punkten, die alle zusammen unsere Ausstellung ergeben.
Ja.
Ja, für mich war auch eigentlich interessant, wo man hat mich gefragt, das geh mal durch in dem Museum und schau mal an und was verbindet dich mit diesem Museum? Und da habe ich plötzlich eine kleine Altar gesehen und hat mich an meine Heimat eigentlich dran gedacht. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch was und darüber kann ich irgendwie eine
Geschichte wahrscheinlich?
Kleine Bericht schreiben oder Protokoll schreiben und dann auch gegenüber, was du mitgebracht hast von deiner Heimat. Und ich habe ein Kochbuch in meine Muttersprache Und das war für mich auch wichtig gewesen als Gegenstand, weil das ist eine ganz einfache, banale Kochbuch, aber das kann ich nur ich allein lesen, weil das ist in meiner Muttersprache. Und das war für mich sehr wichtig, weil ich habe das von meiner Freundin bekommen und die lebt leider heute nicht mehr. Und das ist meine Gegenstand in diesem Museum.
Ja, also auf jeden Fall ganz auch verschiedene Herkunft oder irgendwo Nationalitäten, die irgendwo was beigesteuert haben. Genau. Und insofern ja einfach auch sehr interessant, sehr spannend wahrscheinlich.
Ja.
Gut. Was da genau in den Koffern so drin ist oder wie die Geschichten im Einzelnen, können wir dann gleich nach der ersten Musik, würde ich vorschlagen, dann sprechen. Spielen wir erstmal Musik. Und es liegt drin, die Band Ladytron heißt die Band und der Titel heißt Ace of Hearts. Hier sind Ladytron.
Ihr hört Radio Free FM, die Plattform. Heute zu Gast sind Tine Mehls, das bin ich selber.
Christina Gulde.
Anzuria Di Napoli.
Rita Siegmund vom Forum Migration verbindet.
Perfekt. Und ihr habt schöne Koffergeschichten mitgebracht und die Koffer stammen alle von Menschen, die in irgendeiner Weise was mit Migration zu tun haben. Und natürlich klar bei Migration, dann kommen die Menschen auch aus den verschiedensten Ländern, aus den verschiedensten Kulturkreisen. Vielleicht erzählen wir mal, wer da alles letztendlich dabei ist, wo die Koffer denn quasi so alle denn herkommen. Gebt da einfach mal ein bisschen einen Überblick.
Ja, gerne. Also wir sind im Forum Migration verbindet, aktuell 10 Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Ich sage immer Teilnehmerinnen, denn es sind 9 Frauen und ein Mann.
Ups.
Und ja, das ist aber ganz, ganz typisch, ganz klassisch eigentlich. Und dazu eben noch Tine Mehls und ich als Gruppenmoderatorinnen. Und unsere Wurzeln liegen eigentlich in 8 verschiedenen Ländern. Indien, Kenia, Algerien, in der Ukraine, Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Deutschland. Also wirklich ganz bunt. Und wir sind auch vom Alter her ganz bunt. 19 Jahre ist unsere Jüngste. Die ist gerade in Portugal, hat die Ausstellung noch mit vorbereitet und ist jetzt ein Jahr sozusagen nicht da, verfolgt aber viel mit. Und unser Ältester ist schon über 80.
Oh.
Der ist auch Donauschwabe. Also es ist auch eine Verbindung zwischen eben deutschen Flüchtlingen, Vertriebenen, die schon länger hier in Deutschland sind und eben Migranten auch aus anderen Ländern. Also auch da eine spannende Verbindung. Und ja, so entstehen wunderbare Geschichten, die vielfältig sind, die irgendwie ganz verschieden sind und aber trotzdem auch ähnliche Punkte immer wieder aufgreifen. Und wir sehen eindeutig, Migration verbindet.
Ja, also gerade wenn es ja über verschiedene Generationen auch hinweg geht, glaube ich, ist es ja ganz spannend. Das sind ja Menschen, die zu ganz verschiedenen Zeitpunkten migriert sind. Und insofern ist es natürlich auch ganz spannend, einfach mal zu hören, wie es vielleicht in unterschiedlichen Ländern, zu unterschiedlichen Zeiten die Bedingungen waren. Und dann natürlich, ja, was man vielleicht seither hier auch erlebt hat. Das heißt, die Leute sind alle heute in Ulm, die ihre Koffer dort abgegeben haben. Und die sind alle auch irgendwie mit Bild oder so dann präsent in der Ausstellung oder gar alle präsent? Also wenn wir jetzt morgen theoretisch die Ausstellung alle besuchen kommen, sind dann auch alle die Kofferbesitzer da und schütteln einem die Hand und sagen...
Das nicht unbedingt. Wenn man sich ankündigt, kann man Glück haben, dass einige dabei sind. Wenn wir Führung durch die Ausstellung anbieten, sind auch immer Teilnehmer der Gruppe dabei, so viele wie zu dem Zeitpunkt gerade Zeit haben. Und das ist besonders spannend, weil dann sind natürlich Zeitzeugen dabei und auch Leute, die ihre eigene Koffergeschichte erzählen können, nicht nur wir beiden Moderatorinnen, die dann erzählen, ja, das und das wird in der Gruppe gemacht, sondern jeder kann selber sagen, warum er welches Objekt in der Ausstellung ausgewählt hat, was er mitgebracht hat und aus welchem Land er oder sie auch kommt.
Das heißt, die sind dann, solange die Ausstellung besteht, auch immer schwer beschäftigt, dann die Menschen, oder? Wenn jetzt ein halbes Jahr im Prinzip die Ausstellung geht und die, ihr habt ja die Öffnungszeiten vorher genannt, das heißt, die müssen dann schon auf dem Termin sich Kalender viel Zeit freigehalten haben.
Wir sind da auch sehr dankbar, weil das nämlich ehrenamtlich ist, das Ganze.
Ja.
Und dann kommen natürlich Anrufe ins Museum, uns wird gefragt, zu dem und dem Zeitpunkt hätten wir gerne eine Führung. Dann sind entweder Christina und ich gefragt, wer Zeit hat, und dann fragen wir in die Gruppe, wer hat noch Zeit, wer möchte kommen, wer kann sich frei nehmen. Und manchmal sind ein oder zwei dabei und manchmal, ja, letztes Mal waren wir, glaube ich, sogar vier oder fünf, die Zeit hatten.
Ja.
Das ist dann besonders spannend.
Und jeder hat genau einen Koffer dann quasi für sich dort platziert? Oder?
Ein oder zwei Objekte aus den Koffern selber. Aha. Und dann hat aber jeder noch einen Kommentar in der Ausstellung hinterlassen zu einem Objekt, das schon in der Dauerausstellung vorhanden war, weil wir eben unsere eigene Verbindung zu den Donauschwaben finden wollten und zu Ulm.
Das heißt, es stehen nicht wirklich jetzt nur Koffer herum, sondern es sind Objekte, genau, die in den Koffer mal waren.
Ja, also, die Koffergeschichten sind quasi symbolisch, die Koffer sind eher nicht da.
Okay, gut. Ich dachte, man sieht jetzt wirklich Koffer stehen.
Teilweise auch, es gibt Reisetaschen, die da mitgereist sind, aber es sind eher die Dinge, die in den Koffern waren.
Mein erster Gedanke war, da stehen jetzt Koffer, macht sie auf und guckt rein und da ist was, die Zahnbürste drin.
Ja.
Und
dazu,
also Zahnbürste ganz so ist es nicht.
Aber das gibt schon mal einen Kartoffelstampfer zum Beispiel oder eine Taschenuhr.
Aha.
Und ein Märchenbuch, also Dinge, die wirklich mitgereist sind und die dann von der Reise auch erzählen oder aus dem Land, von dem sie kommen, berichten.
Das heißt, dann steht man vor der Ausstellung bzw. irgendwo vor den Objekten und dann ist entweder die Person, die das Objekt gegeben hat, dabei und sagt, okay, die Sache ist so und erzählt dann eine halbe Stunde oder es liegt ein Blatt dabei, irgendwo eine lange, dass man quasi die Hand nehmen kann zum Durchlesen oder wie ist das dann?
Ja, also man findet ja überall in der Dauerausstellung die Vitrinen aus der Ausstellung Koffergeschichten, eben mit dem jeweiligen Objekt, das die Person sozusagen für sich als so wichtig erachtet hat, dass man entweder über das Objekt geschrieben hat oder das Objekt sprechen hat lassen und die eigene Geschichte dann durch ein Objekt erzählt wird. Und natürlich sind in diesen Schreibwerkstätten wunderbare Texte entstanden, wirklich literarisch und sehr, sehr persönlich. Aber die wären zu lang, um das als einzigen Objekttext hinzulegen. Deswegen haben wir Koffergeschichten zum Mitnehmen gemacht. Diese persönlichen Geschichten sind auf Abreißblöcke gedruckt.
Aha.
Die sind in Deutsch und Englisch. Und man kann dann an der Vitrine stehen, sich das Objekt angucken. Da gibt es auch einen zentralen Satz aus jeder Geschichte. Gibt es auf Deutsch, Englisch und in der jeweiligen Heimatsprache. Und die komplette Koffergeschichte ist dann eben zum Abreißen, zum Mitnehmen. Dann kann man es auch auf eine Höhe nehmen, auf der man angenehm lesen kann. Man muss nicht nur so nach unten schauen. Oder man kann es einfach ganz in Ruhe zu Hause nochmal lesen. Und so konnten wir auch die wunderschönen Texte von unseren Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die in diesen Schreibwerkstätten entstanden sind, auch wirklich komplett in die Ausstellung bringen und mussten sie nicht irgendwie kürzen, sodass die Seelen dann verloren gegangen wären von den Texten, sondern die sind da komplett. Und wenn wir Führungen haben und es so läuft, wie Tine erzählt hat, dass tatsächlich fünf aus der Gruppe da sind, dann erzählen die aber natürlich nicht eine halbe Stunde. Wir haben viel zusammen geübt und uns überlegt, was erzählt werden könnte, sodass es dann auch in eine Zeit passt, die für unsere Besucher gut sind. Aber da kommen die Geschichten natürlich auch wunderbar rüber. Also ich bin immer ganz fasziniert und ergriffen, wenn ihr dabei seid und selber erzählt.
Das heißt, wenn nachher weniger Leute gerade da sind, also vom Team, sage ich mal, und es sind nur zwei, drei, könnte jeder ausführlich erzählen, sind jetzt 15 Leute da, theoretisch macht jeder halt irgendwo kürzer. Oder ist das so ein bisschen, dass ihr einen Zeitrahmen habt, nicht, dass die Besucher einmal quasi zwei Stunden an der Ausstellung hängen und das andere Mal nach fünf Minuten quasi durch sind? Oder, weil letztendlich hängt das ja auch eben von der Anwesenheit dann der Koffer- oder der Geschichtenerzähler oder der Kofferbeisteller oder Inhaltebeisteller ab. Und wenn nicht immer alle können, das muss ja trotzdem irgendwie ein bisschen interessant ausgewogen sein.
Genau, eine Führung dauert immer mindestens eine Stunde. Und wenn jetzt die einzelnen Teilnehmer nicht dabei sein können, dann füllen wir beide das auf, beziehungsweise die Teilnehmer können sich auch gegenseitig ersetzen und können dann über die Berichte der anderen auch erzählen.
Also das ist ganz flexibel, ihr könnt jedenfalls die Stunde gut füllen.
Auf jeden
und wenn es mehr Leute sind, dann
total. Die Stunde ist immer zu kurz. Es gibt so viel zu berichten.
Das kommt mir irgendwie bei der Plattform auch so bekannt vor, die Stunde ist immer zu kurz.
Ja.
Das ist bei uns
und was
ähnlich.
Man auch sagen kann, jede Führung ist einzigartig. Also wir schauen tatsächlich immer vorher, wer kann, wer ist da und so legen wir die Route fest und wir legen dann eben auch spontan fest für diese eine Führung, wer stellt was vor. Also Sie werden wahrscheinlich als Besucher zweimal kommen können und niemals die gleiche Führung erleben.
Oh ja. Mhm. Wie ist denn das? Habt ihr jetzt irgendwo auch je nach Publikum, nehmen wir an, es kommen Schüler, die haben vielleicht ein anderes Vorwissen oder ein anderes Verständnis, oder muss man vielleicht anders Geschichten erzählen, als wenn jetzt lauter Senioren oder lauter eben Erwachsene, also so wie du und ich oder wie ihr, wir kommen, also wenn jetzt, wie gesagt, eine junge Gruppe kommt, die hat einfach vielleicht, braucht eine andere Ansprache, sagen wir mal, als dann vielleicht jemand, der einfach schon 40 Jahre älter ist. Habt ihr da dann auch irgendwie, seid ihr da ein bisschen eingeprägt im Motto, ach, Schülergruppe, denen erzähle ich was anderes oder muss ich vielleicht geschichtlich mehr noch anderes erzählen, was die gar nicht wissen oder wiederum den Senioren muss ich jetzt nichts über Zeit, was weiß ich, vor 70 Jahren erzählen, die haben das alle noch miterlebt. Seid ihr da ein bisschen auch flexibel und habt ihr da irgendwo dann auch bestimmte, ja, verschiedene Varianten, sage ich mal, von Führung oder?
Genau das machen wir in der Vorbereitung für diese Führung. Mhm. Wir schauen uns die Gruppe an. Wir fragen eventuell auch, welches ihr Schwerpunkt ist, was sie besonders interessiert an dem Thema und wählen dann auch die Route dementsprechend aus und die Beiträge, die sie hören wollen.
Mhm. Ah ja, okay.
Ein Teil der Koffergeschichtenausstellung ist auch ein Bereich der Short Stories. Da werden nochmal die Donauschwaben kurz vorgestellt und ihre Geschichte wird auch zusammengefasst. Und je nach Teilnehmer dann der Gruppenführung gehen wir mehr oder weniger darauf ein und berichten eben auch mehr über die Donauschwaben. Oder wenn jetzt natürlich eine donauschwäbische Gruppe kommt, die schon genau weiß, worum es geht, denen werden wir mehr Inhalte der Koffergeschichten vermitteln.
Mhm. Ja. Und es gibt ja immer diese Anbindung zu den Objekten der Dauerausstellung. Ja. Unsere Objekte sind ja in der Dauerausstellung mit drin.
Mhm. Ja, ja. Ist dann bei dem Ganzen irgendwie auch irgendwo, gerade bei dem ganzen politischen Kontext, den wir haben, Stichwort Migration, Zuwanderung, habt ihr irgendwo eine Message irgendwie, die dann auch die Leute verstehen sollen, nach dem Motto, es gab schon immer Migration, es ist nichts Besonderes oder irgendwie, man muss die Menschen verstehen, man muss sich mit dem Schicksal der Individuen befassen, Migranten sind nicht gleich Migranten. Irgendwie ist da auch so eine tiefere Message verwurzelt oder ist es einfach ja nicht ganz so tief, dass man jetzt Hintergrund erforschen oder annehmen muss, sondern einfach eine interessante, nette, wie soll ich mal sagen, historisch und mit den einzelnen Leuten verbundene Sache, ohne dass man jetzt einen riesen Tiefgang vermuten müsste. Wie ist das so euer
Anliegen? Der Tiefgang ergibt sich dann von ganz alleine. Ja. Wir müssen da gar nicht mit Zeigefinger oder sonst wie kommen. Meistens fragen wir auch gleich am Anfang, wer denn von den Besuchern vielleicht selber Wurzeln in einem anderen Land hat oder ob die Eltern oder Großeltern woanders herkommen. Und da ergibt sich dann ganz schnell, dass doch jeder irgendwo Bezug zu einem anderen Land hat. Wir rufen dann auch dazu auf, selber nochmal in der Dauerausstellung mit offenen Augen durchzugehen und zu schauen, wo findet ihr euch darin wieder? Weil auch wenn die Geschichte der Donauschwaben schon viele hundert Jahre alt ist, sind sie trotzdem ganz aktuell, die Gegenstände auch. Und auch die Dinge, die gezeigt und erzählt werden in den Koffergeschichten, die sind so aktuell, dass sich jeder darin wiederfinden kann.
Mhm. Das ist eigentlich auch, also deswegen heißt unser Forum auch Migration verbindet, weil wir als Gruppe festgestellt haben, es gibt verschiedene Gründe für Migration und es lassen sich auch über die Jahrhunderte die verschiedenen Migrationsbewegungen lassen sich nicht miteinander vergleichen. Das muss man immer im historischen oder zeitgeschichtlichen Kontext betrachten, aber unsere Suche sozusagen nach den Spuren der Donauschwaben oder die Frage auch, was verbindet uns heute eben mit den Donauschwaben als Menschen mit Migrationshintergrund, hat uns eigentlich gezeigt, es sind doch immer wieder ähnliche Erfahrungen. Egal, ob das jetzt die Donauschwaben vor 300 Jahren waren oder ob ich der Liebe wegen nach Ulm gekommen bin oder als Kriegsflüchtling, es sind immer wieder dieselben Erfahrungen, Aufbruch, Ankommen, heimisch werden und natürlich in verschiedenen Ausprägungen, mit verschiedenen Gründen, aber Migration verbindet und das ist eigentlich unsere Botschaft. Migration verbindet über Jahrhunderte und Migration verbindet auch über verschiedene Migrationsursachen, verschiedene Herkunftsländer. Das ist sozusagen unsere Message, die wir, wie Tine gesagt haben, natürlich nicht mit dem Holzhammer weitergeben möchten. Aber das ist das, was die Gruppe für sich eigentlich auch als Gefühl gewonnen hat.
Ja. Habt ihr dann auch schon, ja, nach, ich meine, wie lange ist es jetzt geöffnet? Wie lange habt ihr schon die Ausstellung?
Seit Oktober.
Seit Ende Oktober, ja. Schon ja, genügend Besucher gehabt? Oder wie ist so momentan die Resonanz der Anfragen? Also klappt es und läuft so, wie ihr euch das wünscht?
Es wird so wunderbar angenommen, dass wir überrascht sind, wie viele das Thema wirklich aktuell finden und interessant. Und es freut uns sehr.
Ja, und weil wir eigentlich auch so begeistert sind von der Resonanz, wird es ab 1. Januar eine besondere Aktion zur Ausstellung geben. Jeder, der ins DZM kommt, egal ob er speziell wegen den Koffergeschichten kommt oder wegen der Dauerausstellung, für jeden bezahlten Museumseintritt erhält man eine Freikarte, die dazu einlädt, entweder selber nochmal ins Museum zu kommen und die Koffergeschichten weiter zu entdecken oder eben auch die Dauerausstellung zu entdecken oder die Freikarte weiterzugeben und jemand einzuladen, ins Haus zu gehen. Und das haben wir ganz eng mit den Koffergeschichten verknüpft. Die Aktion läuft eben so lange, wie die Ausstellung läuft, weil wir denken, die Koffergeschichten sind eine schöne Ausstellung, die vielleicht auch Besucher ermutigen, ins DZM zu gehen, die sonst nicht kommen würden. Und ja, also wir sind begeistert von der Ausstellung, wenn man das so sagen kann, als diejenigen, die sie gemacht hat.
Ja, er macht auch einen super happy Eindruck, das ist schon mal klasse. Wir sprechen sicherlich nach der nächsten Musik dann gleich mal über die einzelnen Geschichten, was man sich da so vorstellen kann, was da alles eben an einzelnen Gegenständen steht. Einfach mal exemplarisch. Wenn jetzt jemand zuhört und es sagt, ich bin auch, was weiß ich, ein Migrant, komme aus irgendwoher und habe auch eine ganz spannende Geschichte und der möchte jetzt bei euch noch vielleicht irgendwie auch was ausstellen oder sich beteiligen, besteht die Möglichkeit, also wie gesagt, wenn jetzt irgendein Hörer da ist, der sagt, ich habe eine ganz spannende Geschichte, ich habe ganz viel Tolles erlebt oder nicht Tolles oder irgendwie etwas, was mitteilenswert ist. Könnte jemand auch sich noch bei euch quasi in die Gruppe einfügen oder noch beteiligen oder quasi eure Ausstellung ergänzen?
Also ein Einstieg in die Gruppe ist auf jeden Fall möglich. Einfach Kontakt zu mir aufnehmen, christina.gulde@dzm-museum.de oder auf der Website suchen, da stehen meine Kontaktdaten, anrufen, E-Mail schreiben und dann sprechen wir. Die Gruppe ist immer offen. In die Ausstellung Koffergeschichten sich jetzt sozusagen noch einzubringen, das geht leider nicht mehr, aber wir überlegen ja schon an den nächsten Projekten und da kann man sich dann voll und ganz einbringen und da freuen wir uns auch über neue Teilnehmer oder Teilnehmerinnen.
Ja, bitte. Und jeder Besucher kann bei unseren Mitmischstationen mitmachen und sich so einbringen. Das heißt, er darf seinen Lieblingsort in Ulm auf einer Karte von Ulm festhalten, genauso wie wir es gemacht haben. Er darf ein Rezept in unser wachsendes Kochbuch einbringen. Er darf seinen Weg nach Ulm, falls er nicht schon immer da gelebt hat, auch feststecken. Und er darf die vierte ist die mit den Redewendungen und mit den Sprichwörtern, also eine Art Memory, wo Verse aus Gedichten oder halt Sprichwörter festgehalten werden, da kann er auch mitmachen.
Schön. Ich würde sagen, wir spielen nochmal Musik und dann gucken wir in die Geschichten. Und Ansuja, dann hast du bestimmt auch eine spannende Geschichte, genau. Das machen wir gleich nach der nächsten Musikpause. Und dann sind wir wieder zurück. Hier ist erstmal Michael Cretu und der Titel heißt Goldene Jahre. Und wir sind zurück in 3 Minuten und 40. Radio Free FM, die Plattform. Heute Nachmittag, wir sprechen über das Forum Migration verbindet und die Ausstellung Koffergeschichten im Donauschwäbischen Zentralmuseum. Und meine Gäste sind, sagt nochmal ganz kurz, wer ihr seid.
Tine Mehls,
Christina Gulde,
Ansuria Di Napoli,
Rita Siegmund.
So ist das, ja. Und wir haben gesagt, es gibt ganz, ganz viele spannende Geschichten, Gegenstände, die Geschichten erzählen. Aber heute ist ja bei uns im Studio auch unter anderem die Ansuria, die noch ein bisschen still war, sage ich mal, noch nicht ganz so zu Wort kam, aber jetzt umso mehr. Du hast nämlich eine spannende Geschichte. Dann erzähl doch mal, also in welche Form man von dir eine Geschichte im Museum findet und überhaupt deine Geschichte, so was es da Spannendes gibt.
Also ich komme aus Kenia. Ich bin geboren in Kenia. Meine Vorfahren kamen aus Indien, aber ich bin in Kenia geboren und nach Deutschland, über England, Amsterdam und nach Ulm gekommen. Ich habe meinen Mann über Brieffreundschaft kennengelernt und so bin ich nach Ulm gelandet. Ich konnte keine einzige Wort Deutsch. Und ich dachte, das ganze Europa spricht Englisch. Und ich war so enttäuscht. Ich habe gesagt, wo bin ich gelandet? Kein Mensch spricht Englisch. Aber damals war halt so gewesen. Aber heute ist ganz anders, ja.
Ja, also deine Wurzeln liegen in Kenia.
Ja.
Wann bist du dann von Kenia weg? Also in welchem Jahr, wann war
in
das?
In 70er Jahren.
70er Jahre.
Ja. Aha.
Also auch schon eine ganze Weile her.
Ganze Weile bin ich hier in Ulm. Aber die ersten 5 Jahre war ich in Bochum gewesen, in Norddeutschland, wo mein Mann studiert hat. Und dann bin ich hier gekommen.
Ich wollte gerade fragen, genau, wie hat es dich dann nach Ulm verschlagen, vom Ruhrpott da oben?
Ja, mein Mann hat hier eine Arbeit gefunden und dadurch sind wir hier gezogen, ja.
Und der Unterschied zwischen Bochum, Grau
und Bochum war keine schöne Platz gewesen damals. Ne? Und Süden hat uns sehr gut gefallen eigentlich, das ganze Landschaft und überhaupt diese Grüne und alles. Aber inzwischen ist da oben ist auch schön. Aber das hier, Ulm ist schön.
Das heißt, du fühlst dich hier in Ulm auf jeden Fall sehr wohl und hast dich da, ich meine, wenn du schon 17 Jahre dort weg bist, auch längst eingewöhnt und fühlst dich als Ulmerin, nehme ich mal an, oder?
Doch, ja, ich fühle mich wohl, ja, ja. Ich fühle mich sehr wohl hier in Ulm, ja.
Ja.
Ich gebe Kochkurse an der Familienbildungsstätte und in Neue Ulmer Volkshochschule und ich habe auch diese Kochbuch, das mitgebracht habe, als Objekt für den Ulmer für den DZM Museum. Und das verbindet mich eigentlich schon zu Ulm
und
dem Museum, ja.
Das heißt, wenn ich jetzt bei dem Kochbuch mal nachfrage, dann hat es da bestimmt kenianische Spezialitäten und Rezepte
drin? Nein, das ist nur alle indische Spezialitäten.
Indische.
Ja, das ist indische Spezialitäten. Das ist, aber so wie gesagt, das ist in meiner Muttersprache und das kann niemand leider lesen.
Die Muttersprache ist dann, was ist ein Spezial?
Meine Muttersprache ist Gujarati.
Wie heißt
das? Gujarati.
Gujarati.
Ja, das ist Nordwest. Meine Familie kommt aus Nordwestindien und da spricht man Gujarati.
Und wie schreibt man dann ein Buch in der Sprache? Das ist dann irgendwo schwierig zu lesen, ja, aber wie schreibt man das dann? Ist das ein ganz normaler Buchstaben oder ist das?
Ja, das sind Buchstaben, Das sind Buchstaben, ja. Aber ich habe als Kind gelernt von meinen Eltern, eigentlich in Schule war nicht der Fach gewesen damals. Wir haben unter britischer Kolonie gelebt, deswegen war Englisch das Hauptsprache gewesen. Wir sind eigentlich mit 4 Sprachen aufgewachsen in Kenia.
Oh ja.
Ja, wir haben Englisch in Schule gehabt. Daheim haben wir Muttersprache gesprochen und Swahili, das war die Landessprache. Und hier habe ich Deutsch gelernt.
Wow, also schon sehr, sehr viele Sprachen, das heißt, du könntest eigentlich auch als Übersetzer sogar arbeiten, denke ich. Fast, oder? Ja, ich meine, das sind ja sehr spezielle Sprachen.
Ja, aber vieles vergisst man eigentlich auch. Wenn man keine Übung hat, dann vergisst man auch einiges. Mhm. Ja,
doch. Ja. Und also du hast auf jeden Fall das Kochbuch dann selber in der Sprache geschrieben. Jetzt habe ich es verpennt schon wieder. Wie ist die Sprache?
Gujarati.
Gujarati, müsste ich auch schon. Gujarati, ich habe es noch nie gehört, die Sprache. Also auf jeden Fall, in der Sprache hast du es dann aufgeschrieben und dieses Buch.
Ich habe nicht geschrieben, das habe ich eine als Geschenk bekommen von einer Freundin.
Okay.
Und das ist eigentlich für mich sehr, sehr wichtig gewesen, weil sie lebt nicht mehr heute und jedes Mal, wenn ich irgendwas nachschauen möchte, dann gucke ich drin. Und das ist meine Objekt, was ich mitgebracht habe aus meiner Heimat.
Ja, das heißt, im Museum, in dem Forum, in der Ausstellung Koffergeschichten liegt dein Buch.
Das ist meine Kochbuch, ja.
Ja, und dann ist irgendein Blatt dabei, da steht drauf, vielleicht, dieses Buch gehört an Giulia Di Napoli und dann können die Menschen in dem Buch ein bisschen blättern.
Ja.
Und wenn du da bist, erzählst du die Geschichte.
Genau.
Und wenn du jetzt nicht da wärst, dann liegt irgendwo noch ein Bogen oder
da
irgendwas dabei.
Da ist auch dieser Abreißblock und dann kann man das nehmen und reinlesen.
Ah ja. Und dann wissen die Leute auf jeden Fall, was es damit auf sich hat. Gut. Ja, was liegen denn dann noch weiter für spannende Objekte? Erzählt mal so vielleicht, gibt mal einen groben Überriss, Übersicht, was für spannende Bücher, Objekte, was weiß ich, ich habe vor Zahnlust, keine Ahnung, ob das so auch irgendwie vorhanden ist, aber was da so Spannendes herumliegt und um welche Gegenstände sich da dann spannende Geschichten ranken.
Wir beginnen mit einer Fluchttasche. Die Edina, die während des Jugoslawienkrieges aus Bosnien flüchten musste, mitgebracht hat. Eine sehr anrührende Geschichte. Und das geht dann weiter über eine Uhr zum Beispiel, die Franz ein Leben lang schon begleitet, über den Löffel, einen Holzlöffel, den Leni geschenkt bekommen hat. Oder bei mir ist es zum Beispiel ein siebenbürgisch-sächsisches Trachtenhemd.
Oh ja.
Ich selbst bin vor 32 Jahren aus Rumänien hergekommen und habe dieses Trachtenhemd, also nur ein Teil von diesem Gewand, noch in meinem Besitz. Es ist besonders wertvoll, weil es meine Mutter und meine Großmutter in zeitaufwendiger Handarbeit hergestellt haben, in Techniken, die heute gar nicht mehr verwendet werden. Stickerei, die Faltenstickerei aus der Renaissance zum Beispiel oder Filetarbeit in den Ärmeln.
Filetarbeit.
Ja. Also es werden Fäden aus dem Leinen gezogen und zuerst ein Netz genäht und das wird dann ausgeführt. Das sieht aus wie Spitze, ist aber in dem Ursprungsmaterial drinnen. Das hat diese Tracht, es war einmal ein vollständiges Gewand, hat meine Mutter in den 30er Jahren erstellt, so mit dem Plan, dass sie diese jetzt bei allen Festlichkeiten und beim Kirchgang ihr Leben lang tragen wird. Aber die Zeiten haben sich dann rasch geändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann hatten sich die Lebensumstände komplett verändert und damit natürlicherweise auch die Lebensgewohnheiten und die Mode auch. Und zu meiner Zeit, als ich dann geboren wurde, wurde diese Tracht zwar sehr hoch gehalten, weil sie noch so ein Identifikationsmerkmal der Bevölkerungsgruppe war, aber wirklich nur ganz selten noch wirklich getragen. Und ich habe es war mir trotzdem sehr wichtig, dass sie in meinem Besitz bleibt bei der Ausreise. Nicht nur, weil es eine besondere Erinnerung an meine Mutter und meine Großmutter ist, sondern weil es auch an diese deutsche Minderheit, eine dieser deutschen Minderheiten in Rumänien erinnert, die eine sehr reiche, jahrhundertealte Kultur hatten und die jetzt als Volksgruppe so gut wie verschwunden ist.
Ja, das heißt, das sind dann auch Fähigkeiten, wie du gerade beschreibst, die heute gar nicht mehr beherrscht werden. Das heißt, die dann auch in Bezug auf Handwerkliches wirklich eine Rarität oder etwas Besonderes irgendwo sind und die man dann auch im Museum besichtigen kann. Also schon sehr, für dich natürlich sehr wertvoll und insgesamt also nicht nur ideell, sondern auch wahrscheinlich absolut auch sehr wertvoll.
Das passiert nämlich sehr rasch, dass man diese Fertigkeiten vergisst. Im Donauschwäbischen Museum haben wir zum Beispiel Bänder von einer Donauschwäbin, die sie noch vor ein paar Jahren hergestellt und bedruckt hat und von denen heute keiner mehr weiß, wie sie das gemacht hat. Im Manat nicht. Ach. Wo wir jetzt versuchen, das irgendwie anhand ihrer Schablonen wieder herauszubekommen.
Das heißt, ihr müsstet eigentlich die Leute zu Lebzeiten noch interviewen oder euch das zeigen lassen, Video verfilmen vielleicht, so dass es zumindest auch für die Geschichte dann auch bewahrt bleibt.
Genau, also so müsste man eigentlich dokumentieren und aufbewahren, aufschreiben, filmen, fotografieren, Zeitzeugeninterview machen, um solche alten Techniken dann, wenn sie nicht mehr aktiv ausgeführt werden, doch wenigstens zu wissen, wie das mal gemacht wurde.
Habt ihr mit den jetzigen Ausstellungspartnern oder mit den Menschen, die was geliefert haben, dann auch sowas gemacht? Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, in dem Moment, wo mal keiner irgendwo da ist oder an der Stelle einfach nur zwei oder drei, dass man die übrigen Menschen dann einfach per Video und in ihre Geschichten denen lauschen kann. Habt ihr das so auch erwogen oder gemacht oder das noch nicht?
Nee, das noch nicht. Also jetzt gerade in den Koffergeschichten ist eigentlich das Schöne, wenn man dann auch auf Fragen reagieren kann. Also das ist, ich denke immer, Zeitzeugeninterviews oder in Medienstationen sind in Ausstellungen, kann man nicht drauf verzichten. Aber gerade wenn es wirklich so persönlich ist wie bei den Koffergeschichten, dann lebt das eigentlich auch vom Dialog und von den individuellen Fragen und dann macht es das nochmal sehr viel wertvoller eigentlich, dass, wie soll ich sagen, die Person dann live da zu haben.
Ah ja, okay. Ja, also auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ja, was gibt es denn noch für, ja, vielleicht erzählenswerte Gegenstände oder Gegenstände übernennen und wo es eine Geschichte zu erzählen gibt? Was gibt es da noch?
Das Deckchen von...
Also Olivera, die aus Serbien stammt, sie ist erst ein Jahr hier in Deutschland. Sie hat ein Tischdeckchen mitgebracht, das sie in ihrem Haus in Serbien in der Schublade gefunden hat und dieses Haus hat eigentlich eine ganz tragische Geschichte. Da hat mal eine donauschwäbische Familie gelebt, die ist nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen vertrieben worden und dann sind Bosnier in dieses Haus gekommen und später eben Oliveras Familie und sie hat dieses Tischdeckchen entdeckt und für sie ist das eigentlich die Verbindung zu ihrem Haus, zu ihrem Elternhaus und gleichzeitig aber auch wie eine Art... Ja, Mahnmal, um sich sozusagen mit der Geschichte der Donauschwaben, mit den schlimmen Erlebnissen der Donauschwaben in Jugoslawien, denn dort wurden nach dem Zweiten Weltkrieg viele in Lager interniert, in denen sie auch wirklich umgekommen sind. Mhm. Und Olivera hat das als doppeltes Objekt, einmal eben die Erinnerung ans Elternhaus, aber auch ja ein Mahnmal, um sich mit der Geschichte der Donauschwaben zu beschäftigen. Also das ist ein ganz tolles Objekt, an dem wir auch immer wirklich sehr, sehr viel erzählen können. Und wenn Olivera das dann erzählt, das ist dann sehr beeindruckend und geht unter die Haut.
Mhm. Ja. Und das Tolle ist, das Objekt selber verbindet auch noch zwei Elemente. Es hat einen Leinenteil in der Mitte, der stammt aus Serbien und dann gibt es außenrum einen gehäkelten Teil und das ist von den Donauschwaben hinzugefügt worden, weil das auch eine alte Technik war, die es damals auch nach dort gebracht wurde von den Deutschen, den Donauschwaben.
Mhm. Ja. Ja, haben wir noch weitere? Also ein, zwei können wir wahrscheinlich noch kurz irgendwie nennen an spannenden Objekten.
Also wir haben auch einen Ordner, das ist zum Thema Mikromigration.
Mikro?
Ja, so heißt ist das Schlagwort. Es ist das Objekt von Jutta. Sie hat keine internationalen Wurzeln, aber sie ist damals von... Wir waren in Neu-Ulm auf die Schwäbische Alb sozusagen migriert als Kind und hat noch heute den Ordner, den ihre alte Klasse, erste Klasse, als Abschiedsgeschenk gegeben hat. Und das ist eben auch ein Punkt, an dem wir sehen, Migration verbindet. Also selbst Jutta, die wirklich nur Mikromigration, wie sie das selber nennt, erlebt hat, findet sich in der Gruppe, wo Menschen eben wie Ansuria aus Afrika mit indischen Wurzeln über London nach Deutschland gekommen ist oder Jotsna aus Indien und so weiter. Das ist auch ein ganz tolles Objekt, weil es einfach nochmal ein anderes Schlaglicht auf Migration wirft und auf die Gruppe auch.
Also auf jeden Fall ganz verschiedene Objekte aus verschiedenen Zeiten und verschiedenen Kulturen. Wir haben noch ungefähr eine Minute knapp Zeit. Also wir sagen noch mal kurz, Ausstellung ist geöffnet, auch über Weihnachten, Neujahr. Sagt noch mal ganz kurz, wie die Ausschlusszeiten vielleicht sind, dass man umgekehrt nicht vor verschlossener Tür steht.
Genau, also wir sind leider nicht am 24. und 25. Dezember da und auch nicht am 1.1. Aber ansonsten sind wir da ganz normal zu den Öffnungszeiten. Führungen können aktuell dann leider ab Ende der Woche nicht mehr gebucht werden, weil die Kollegin eben nicht da ist, die das über die Weihnachtsfeiertage organisieren könnte. Ja.
Ja,
ab
ansonsten.
Ab Januar wieder.
Super, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute da wart. Das war die Plattform dann auch für heute Nachmittag. Mit dem Thema, sagt es nochmal ganz kurz und ganz schnell:
Forum Migration verbindet mit der Ausstellung Koffergeschichten.
Und ihr seid, nach dem Namen nochmal ganz schnell:
Tine Mehls,
Christina Gulde,
Ansuria Di Napoli
und Rita Siegmund.
Ja, und am Mikrofon da Michael Trost. Wir sagen Tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.